nur um es mal wieder gemacht zu haben. Ich finde das so toll hier. Genau. Ja, heute geht es um Scham. Mensch, schäme dich nicht, habe ich die Predigt überschrieben, weil das ist das Spiel, das mir direkt einfiel. Also Mensch, ärgere dich nicht, und mir kam so dieser Satz in den Sinn, Mensch, schäme dich nicht, genau. Und deswegen auch dieses Bild dazu. Ja, und vielleicht kennst du das, alle schauen dich an, die Hände werden feucht, der Kopf wird rot, dein Hirn ist wie leer gefegt, du kannst keinen klaren Gedanken fassen. Du wünschst dir, dass der Erdboden sich auftut, haben wir gerade eben auch gehört, aber das passiert nicht. Es ist auch keine Decke da, unter der du dich verkriechen kannst, also es gibt keine Chance, dich zu verstecken. Du fühlst dich hilflos, schutzlos, ausgeliefert, du schämst dich. Vielleicht hast du was Falsches gesagt oder getan, vielleicht aber auch nicht, weil das ist gerade egal. Weil bei der Scham, da geht es um dich als ganze Person, also wer du bist. Und die Botschaft der Scham lautet, du bist verkehrt. Und das kann ein anhaltendes Lebensgefühl werden. Aber Gott hat etwas anderes für dich. Und das möchte ich mir gern mit euch zusammen anschauen. Es ist jetzt so ungefähr 4 Jahre her. Da ist mir eine Person über den Weg gelaufen, die ich von früher kannte. Und ich habe sie angesprochen und die Person hat in einer Weise auf mich reagiert, die tiefe Scham in mir ausgelöst hat. Also da ist jetzt gar nichts so Schlimmes passiert. Das war auch nur ein ganz kurzer Kontakt, 2 Minuten und 17 Sekunden oder so. Ja, aber ich habe auch nichts falsch gemacht oder mich irgendwie peinlich benommen, und trotzdem habe ich mich auch Stunden später noch in Grund und Boden geschämt. Und ich habe gefragt, ja Jesus, was ist das? Also was ist da los? Wie kann das jetzt sein, dass es mir jetzt so geht, wie es mir geht? Und ja, Jesus hat mich dann an Situationen aus meiner Kindheit erinnert, die ich als sehr beschämend wahrgenommen habe. Und er hat mich auch erinnert an einen Bibeltext, den ich einige Tage vorher gelesen hatte und der mich sehr angesprochen hatte. Und ich habe gedacht so, also in diesem Bibeltext, schauen wir uns gleich an, da sind auch Menschen beschämt worden, und ich habe gedacht, ja, genau so geht's mir jetzt. Und ja, wie gesagt, mir sind dann diese Situation aus meiner Kindheit eingefallen, und mir ist sogar aufgegangen, dass von Beginn meines Lebens an eine tiefe Scham auf meinem Leben liegt. Und ich habe Jesus gebeten, dass er da mit seinem Licht und seiner Liebe reinkommt, dass er mir zeigt, wie er mich sieht, und dass er diese tief sitzende Wunde von innen her heilt und dass er jeden Winkel meines Lebens, der eben von dieser Scham belegt ist, dass er den freisetzt und mit seiner Liebe durchflutet. Und mittlerweile habe ich den Eindruck gewonnen, so dieses Thema Scham und Beschämung, das ist nicht nur für mich ein Thema, sondern da haben viele Menschen mit zu tun. Und dann habe ich ein paar Jahre später, also jetzt vor kurzem, diesen Impuls eben zu dieser Predigt bekommen, Mensch, schäme dich nicht. Und da spreche ich jetzt eben nicht von gesunder Scham, ja, die abdeckt, was wir nicht jedem zeigen wollen, die auch so unsere Intimität schützt, die dafür sorgt, dass ich meine eigenen Grenzen und die Grenzen anderer auch achte, sondern mir geht's jetzt wirklich um diese krankmachende Scham, Scham, die uns am Leben hindert und die uns unsere Würde verletzt, vielleicht sogar raubt. Und diese Scham ist die Folge von Beschämung, die wir vielleicht schon ganz früh in unserem Leben erfahren haben, vielleicht anhaltend, vielleicht aber immer mal wieder auch von verschiedenen Seiten in verschiedenen Situationen. Ich kann ja auf ganz unterschiedliche Weise beschämt werden. Was aber immer dabei passiert, ist, dass mein gesundes Schamgefühl verletzt wird. Also meine Grenzen werden überrannt, mir wird quasi so eine schützende Decke weggezogen. Also ich werde bloßgestellt und mir wird das Gefühl vermittelt, ich sei wertlos. Und das passiert auch in der Geschichte aus dem Alten Testament, die ich euch heute mitgebracht habe. Und da geht's um David. Und ich möchte mir mit euch anschauen, wie David in einer bestimmten Situation sich seinen Soldaten gegenüber verhält und wie sich das im Leben dieser Männer auswirkt. Vorher kurz zur Einordnung. Also David ist König von Israel. Absalom, einer seiner Söhne, will die Königsherrschaft an sich reißen. Vorher gab es schon mal einen heftigen Konflikt zwischen Vater und Sohn mit dreijähriger Funkstille, aber dann nähern sich die beiden wieder einander an. Aber der Frieden ist trügerisch, weil Absalom, Davids Sohn, zettelt eine Verschwörung gegen seinen Vater an. Ihm gelingt es, einflussreiche Männer hinter sich zu bringen und dann probt er schließlich öffentlich den Aufstand. David flieht mit seinen Leuten in die Berge, da passiert dann auch noch ganz viel, also ein hochspannender Krimi mit Spionage und allem drum und dran, also vergesst James Bond, lest die Bibel. Die ganze Geschichte könnt ihr in 2. Buch Samuel ab Kapitel 13 nachlesen. Und dann, ab Kapitel 18, kommt es zum entscheidenden Kampf. Der Aufstand wird niedergeschlagen, David kann seinen Platz als König wieder einnehmen und das ist, was er wollte. Allerdings wird sein Sohn Absalom in diesem Kampf getötet. Und das ist, was David unbedingt vermeiden wollte. Aber, also das war ihm ganz wichtig, dass seinem Jungen nichts passiert. Und ein Bote soll jetzt die Siegesnachricht überbringen. Und ein zweiter Mann namens Ahimaas, der wird hinterhergeschickt. Und zwar, weil er das unbedingt will. Also der ist so wild darauf, dem König die Nachricht von dem Sieg zu überbringen, dass er unterwegs die Beine ordentlich in die Hand nimmt und sogar noch den ersten Boten überholt. Und dann geht er voller Freude zum König und erzählt vom Sieg. Und was ist Davids erste Reaktion? Was ist mit meinem Jungen? Was ist mit Absalom? Geht's ihm gut? Und diese Frage beantwortet Ahimaas nicht. Aber dann ist auch schon der nächste Bote da und David wendet sich ihm zu und auch er möchte die Siegesbotschaft überbringen und auch ihn fragt David als erstes, was ist mit meinem Jungen? Geht's Absalom gut? Und dieses Mal bekommt er Antwort, David erfährt, dass Absalom tot ist. Und jetzt geht's so weiter. Genau, 2. Samuel 19, 1-4, ich lese das nach der Basisbibel. Der König zuckte zusammen, stieg hinauf in die Kammer über dem Tor und weinte. Während er hinaufstieg, rief er immer wieder, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, ach wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. Absalom, mein Sohn. Man meldete es Joab. Siehe, der König weint, er trauert um Absalom. Und so kam es an diesem Tag, dass die Siegesfreude im ganzen Heer zur Trauer wurde. Denn alle hörten an diesem Tag davon, dass der König voller Schmerz um seinen Sohn trauerte. Alle Soldaten schlichen sich an diesem Tag davon, als sie durch das Tor in die Stadt kamen. Sie schlichen sich davon, als müssten sie sich schämen, weil sie aus der Schlacht geflohen wären. Ja, sie haben alles richtig gemacht. Sie haben alles gegeben. Sie haben ihre Verantwortung wahrgenommen. Sie haben sich den Kampf gestellt. Sie haben getan, wozu sie beauftragt waren. Sie haben ihr Leben eingesetzt, um das Leben ihres Königs und seine Herrschaft zu schützen. Und sie haben den Sieg errungen. Der Putschversuch ist gescheitert, der Thron ist gesichert. Und die Soldaten freuen sich und dazu haben sie wirklich auch allen Grund. Also kein Wunder, dass sie sich förmlich überschlagen, um dem König die Botschaft vom Sieg mitzuteilen. Aber dann wird die Freude in Trauer verkehrt. Also statt jetzt ausgelassen den Sieg zu feiern, schleichen sich die Soldaten nach Hause wie begossene Pudel. Kein Singen, kein Tanzen, kein Lachen, keine Jubelrufe, nur Tränen und Klagegeschreie beim König und tiefe Scham bei den Soldaten. Ihre Freude ist wie weggeblasen, sie ziehen die Köpfe ein und sie gehen wortlos nach Hause. Sie haben tapfer gekämpft und sie haben gewonnen. aber sie schämen sich in Grund und Boden, als ob sie aus der Schlacht geflohen wären. Warum? Ihr König reagiert auf eine Weise, die tiefe Scham in den Männern auslöst. Es ist beschämend für sie, weil die Boten kommen und rufen, wir haben gesiegt. Doch David interessiert das gar nicht, als ob das völlig egal wäre. Er verliert kein lobendes Wort, er sagt den Männern nicht Dankeschön, er fragt sie nicht, welche Verluste habt ihr erlitten. Das Einzige, was ihn interessiert, ist, wie es seinem Sohn geht. Als er von Aimas, dem ersten Boten, nichts darüber erfahren kann, schiebt er den einfach zusammen, hört dem zweiten zu. Und dann erfährt David, dass Absalom tot ist. Er zuckt zusammen, er wendet sich ab, er kehrt seinen Männern den Rücken zu, er geht weg und lässt sie einfach stehen. So verständlich es ja ist, seine Trauer um seinen Sohn, aber David hat in diesem Moment nur noch Augen für sich und seinen Schmerz. Und was er als König in seinen Männern dadurch auslöst, das sieht er überhaupt nicht, hat er keinen Blick für. David Oberbefehlshaber Joab, wenn er das mal später auch weiterlest, wenn ihr sowieso dran seid bei der Geschichte, könnt ihr auch noch weiterlesen, da werdet ihr sehen, dieser Oberbefehlshaber, der findet später nochmal klare Worte. Und er sagt zu David, David, du hast heute all diese Männer, die dir treu dienen, zutiefst beschämt. Bring das in Ordnung. Geh hin zu ihnen und klär das, weil sonst sind sie weg. Und David sieht das dann auch. Und er lässt sich die Augen dafür öffnen und er reagiert. Er geht also zu den Männern hin und spricht nochmal mit ihnen. Und das ist gut, weil wenn wir beschämt werden, dann brauchen wir Trost. Wir brauchen es, dass unsere Würde wiederhergestellt wird. Beschämung kann ja bewusst geschehen, sie kann auch unbewusst geschehen. Und sie hat viele Gesichter. Und weil ich kein passendes Bild gefunden habe, bekommt ihr jetzt meine künstlerischen Ergüsse hier. Genau. Also ich fange mal bei der Situation hier unten an. Also vielleicht bist du mal einfach stehen gelassen worden, abgeprallt mit deiner Freude oder mit deiner Trauer oder mit irgendwas, was dir gerade im Herzen so umgegangen ist. Du wurdest nicht gehört, du wurdest nicht wahrgenommen. Oder? Der zweite da oben, ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann, ist ziemlich hell hier. Vielleicht bist du ständig kritisiert worden. Also der hat so ein Zeugnis in der Hand, da sind alles Einser drauf, eine Zwei und da zeigt er jetzt drauf. Ne? Wie konnte das passieren? Also vielleicht hast du sowas erlebt. Egal wie sehr du dich abgestrampelt hast, egal was du getan hast, es war irgendwie nie genug. Jede kleine Schwäche wurde gesehen und wurde kommentiert. Oder vielleicht brauchte es manchmal noch nicht mal Worte. Ein Blick hat genügt und du wusstest Bescheid. Oder du wurdest, wie da oben der Grüne das macht, du wurdest verbal attackiert, beschimpft, angebrüllt, verunglimpft. Oder du bist ausgelacht worden und man hat allzu oft Witze auf deine Kosten gemacht. Das mal als kleine Auswahl an Handlungen, die wir als zutiefst beschämend erleben können. Und einiges kann tief einsinken. Und dann folgere ich daraus, ich bin schlecht. Ich bin verkehrt. Und das will ich dann natürlich nach außen verbergen, weil ich will mich schützen, weil vorausgeht eine Entscheidung, die ich vielleicht schon ganz früh in meinem Leben treffe, nämlich sowas passiert mir nie wieder. Ja, und dann trainiere ich mir, je nach Situation und Persönlichkeit, in meiner kindlichen Logik irgendein Verhalten an, mit dem Ziel, dass ich beschämende Situationen künftig vermeide. Und das Ding ist, dass solche Sachen oft automatisiert werden mit der Zeit und ich das gar nicht mehr so bewusst steuern kann. Und dann reichen kleinste Auslöser, ein flüchtiger Gedanke, dass eine Situation vielleicht peinlich werden könnte und dann springt schon mein Selbstschutzmechanismus an, ohne dass ich es will oder bewusst entscheide. Und auch hier habe ich euch mal ein paar wunderschöne Zeichnungen mitgebracht. So ein paar Schutzmechanismen. Diesmal beginne ich mal oben mittig bei dieser kleinen Blonden da. Genau. Also, viele Menschen, die beschämt worden sind, die treffen die Entscheidung, ich werde immer lieb sein. Ich werde immer lieb sein. Die Logik dahinter, wenn andere sich über mich ärgern, dann werden sie mich angreifen, dann werden sie mich beschämen. Wenn ich aber lieb bin, wenn ich anderen keine Arbeit mache, dann bin ich sicher. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, fragt mich. Habe ich jahrelang gelebt, kenne ich mich bestens mit aus. Gut, ein anderer Schutzmechanismus ist Perfektionismus und Selbstkontrolle. Also ich versuche halt, alles so perfekt zu machen, dass ich keine Fehler mache. Weil wenn ich Fehler mache, dann bin ich ja wieder angreifbar. Das kann wieder beschämend sein. Also hänge ich mich richtig rein, um eben möglichst keine Fehler zu machen, alles perfekt zu machen. Und oft wird diese Kontrolle auch ausgeweitet auf die Menschen im eigenen Umfeld. Weil es könnte ja sein, dass jemand aus meiner Familie oder ein Freund oder so irgendetwas Peinliches tut, was dann auf mich zurückfällt. Und das wäre furchtbar beschämend. Also kontrolliere und bevormunde ich Ehepartner, Kinder, Eltern, Kollegen, Menschen, für die ich mich verantwortlich fühle. Manche ziehen sich auch zurück. Genau, das ist der hier mit der Tüte über den Kopf. Ich wusste nicht, wie man eine Tarnkappe malt, deswegen. Genau, also machen sich unsichtbar, wollen erneuten beschämenden Situationen schon im Vorhinein ausweichen. Und wenn ich nicht gesehen werde, dann wird mir auch nichts Beschämendes passieren. Und deswegen sind für solche Menschen Positionen, in denen sie so öffentlich Verantwortung übernehmen und gesehen werden, auch ganz schlimm und geradezu bedrohlich. Manche haben auch den Eindruck, dass sie überhaupt keine Daseinsberechtigung haben. Ja? Sie entschuldigen sich ständig für ganz normale Dinge. Entschuldige, dass ich dich frage. Entschuldige, dass ich dich störe. Entschuldige, dass ich anrufe. Entschuldigung, dass ich dich besuche. Entschuldigung, dass ich Blumen mitgebracht habe. War wahrscheinlich die falsche Farbe. Vielleicht bist du auch allergisch oder so. Ja? Als ich Teenager war, habe ich mich jetzt nochmal erinnert, da hat mein Vater sich mal völlig aufgeregt, weil ich mich immer entschuldigt habe. Und dann hat er völlig genervt gefragt, kannst du mir mal sagen, wofür du dich eigentlich andauernd entschuldigst? Meine Antwort? Richtig, Entschuldigung, genau. Unten habe ich dann noch die Niedergeschlagenheit mitgebracht, ich glaube, das erkennt man, ne? Also ich lasse die Schultern hängen, ich trage die Botschaft vor mir her, ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts. Also erwarte auch mal besser gar nichts von mir. Ich nehme so eine Opferhaltung ein, will in meiner Schwäche gesehen und bemitleidet werden. Und wenn keiner etwas von mir erwartet, dann erwartet auch keiner etwas, was ich nicht erfüllen kann. Dann wird es auch nicht beschämend. Und oben drüber noch die aggressive Variante der Opferhaltung nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Setze ich andere herab, beschäme sie, bevor sie es mit mir tun. Das mal als kleine Auswahl von möglichen Schutzmechanismen. Das Ding daran ist, dass all diese Sachen uns nicht wirklich schützen und sie fördern auch kein Leben, sondern sie verhindern dessen Entfaltung. Was aber hilft mir wirklich, wenn kein Mensch kommt, um mir Trost zu spenden, um mir Mut zuzusprechen, keiner, der mir auch wieder meine Würde zuspricht? David ist ja hinterher zu seinen Männern hingegangen. Aber was, wenn das bei mir nicht so ist? Und wenn ich so eine große Angst habe, dass ich wieder beschämt werde? Also ich dachte, viel ist ja schon gewonnen, wenn ich mal diesen Zusammenhang mir klar mache, ne, zwischen Beschämung und Scham und Schutzmechanismen. Und wenn ich begreife, wie sehr dieses schamgesteuerte Leben mich einengt und mich auch von dem entfremdet, was Gott für mich bereithält. Und wir dürfen unseren Herrn ja immer bitten, dass er uns die Augen öffnet für seine Sicht der Dinge. Dass er wirklich auch mit seiner Liebe da hineinkommt. Dass er uns in die Freiheit hineinführt, die er für uns hat. Und das sagt er auch uns zu, weil Gott ist Geist und wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit, heißt es in 2. Korinther 3. Ich habe mich mal vor einiger Zeit mit einer Frau über das Thema Scham, so ausgelöst durch Beschämung, unterhalten. Und da sagte sie zu mir, naja, Gott arbeitet ja auch mit Beschämung. Und das ist ja völlig in Ordnung, weil er will es ja zu unserem Besten. Weil er tut es ja, damit ich von meinen krummen Wegen umkehre oder gar nicht erst krumme Wege einschlage. Ist das so? Arbeitet Gott mit Beschämung, um seine Kinder auf der Spur zu halten? Ich habe nachgeforscht in der Bibel. Immer eine gute Anlaufstelle für Fragen aller Art. Genau. Und habe mal ein bisschen geforscht im Alten und Neuen Testament. Ich bin jeweils nicht sehr weit gekommen, weil es so viel zu finden gab. Und ich dachte, ihr wollt vielleicht gar nicht heute hier übernachten. Aber ihr dürft gerne zu Hause noch selbst weiter nachforschen. Also, am Anfang bin ich gestartet und Beginn der Menschheitsgeschichte, 1. Mose 2 und 3. Also, es gab weder Schuld, noch gab es Scham. Adam und Eva lebten in einem wunderschönen, in einem sicheren Umfeld, das ganz von Liebe und Vertrauen geprägt war. Sie waren nackt, aber sie schämten sich nicht, also sie hatten wirklich die Freiheit, sich ganz so zu zeigen, wie sie sind. Frei gegenüber Gott und frei auch voreinander. Doch dann kosten sie von dem einen Baum, von dem sie nicht essen sollen. Und plötzlich erkennen sie, dass sie nackt sind und sie schämen sich. Sie basteln sich Schürze aus Feigenblättern, um ihre Scham zu bedecken und sie verstecken sich vor Gott. Wie geht Gott jetzt damit um? Er spricht die Schuld an, aber er stellt die beiden nicht bloß. Also er reißt ihnen jetzt nicht die Blätter vom Leib, sondern er fertigt ihnen Kleidung an und gibt ihnen den Schutz, den sie jetzt brauchen. Und damit zeigt er ihnen auch, euer selbstgebastelter Schutz reicht gar nicht aus. Aber ich kümmere mich. Adam und Eva müssen Eden verlassen als Konsequenz. Also sie müssen die Konsequenz ihrer Schuld durchaus tragen, doch Gott kümmert sich um die Folgen ihrer Scham. 1. Mose 4, Kain erschlägt seinen Bruder Abel und Gott spricht ihn auf seine Schuld an. Kain muss seine Heimat verlassen, er muss also auch die Konsequenzen seiner Schuld tragen, aber Gott macht ein Zeichen an Kain und das dient dazu, dass niemand Kain tötet und damit schützt er Kain jetzt vor der Willkür anderer Menschen. 1. Mose 16, Hagar, die Sklavin, Abraham und Sarah benutzen sie ja als Leihmutter und als Hagar merkt, dass sie schwanger wird, da erhebt sie sich über ihre Herrin Sarah, sieht auf sie herab und nun macht Sarah ihrerseits Hagar das Leben schwer, aber so richtig. Und Hagar hält das nicht mehr aus, sie läuft weg. Und sie geht in die Wüste und da am Tiefpunkt ihres Lebens begegnet ihr ein Engel des Herrn. Sieht sie an. Er schenkt Hagar Zeit. Er schenkt ihr Aufmerksamkeit. Er stellt ihr Fragen. Er gibt ihr eine Verheißung und ihre Würde zurück, sodass sie zurück in die Situation gehen kann, aber anders. 1. Mose 27 bis 32, Jakob ergaunert sich den väterlichen Segen und um dann der Rache seines Bruders zu entkommen, muss er auch seine Heimat verlassen und auch seine Mutter, die ihm bisher ja immer gesagt hat, was zu tun ist. Und Gott beschützt Jakob auf der Flucht. Er begegnet ihm im Traum und gibt ihm eine Verheißung. Und später, als Jakob nach Jahren zurückkommt, am Fluss Jabbok, da begegnet er Jakob in einem Kampf und schenkt ihm seinen Segen. Und das mal einige wenige Beispiele aus dem Alten Testament. Wie gesagt, ich bin noch nicht so weit gekommen, aber ihr könnt ja gerne zu Hause weitermachen. Wir sehen also dort, Menschen müssen die Konsequenzen ihrer Schuld tragen, aber Gott wird nicht übergriffig. Er stellt sie nicht bloß und er tastet ihre Würde nicht an. Im Gegenteil, er gibt entwürdigten Menschen ihre Würde zurück. Ja, dann ins Neue Testament, auch da bin ich noch nicht so weit gekommen. Also da habe ich mal geguckt, wie geht jetzt eigentlich Jesus mit beschämten Menschen um? Johannes 4, Jesus spricht öffentlich mit einer Frau, einer Samariterin. Das ist erstaunlich und es ist eine Frau, die wegen ihres Lebensstils verachtet wird. Und Jesus geht behutsam mit ihr um. Er begegnet ihr respektvoll und er bietet ihr echtes Leben an, das nur bei ihm zu finden ist. Johannes 8, eine Frau wird beim Ehebruch ertappt. Sie wird zu Jesus gezerrt, sie wird von den Anklägern öffentlich beschämt. Jesus begegnet auch dieser Frau respektvoll und ich finde das so schön, lest euch das mal durch, Johannes 8, ja, sie steht da mitten im Kreis und alle starren sie an und ich denke, ne, sie hat sich da wahrscheinlich gerade notdürftig noch irgendwas übergeworfen oder so, also das ist so beschämend und Jesus hockt da auf dem Boden und guckt sie erstmal gar nicht an, schreibt da was in Sand und erst später, als alle weg sind, da hebt er seinen Blick und da schaut er sie an mit dem Blick der Liebe und er fordert sie zu einem neuen Lebensstil heraus, aber er verurteilt sie nicht. Lukas 19, Jesus lädt sich bei Zachäus ein, einem korrupten und habgierigen Oberzöllner und Jesus weiß, wer Zachäus ist, aber er hält ihm seine Betrügereien nicht vor, sondern er isst mit ihm, pflegt Tischgemeinschaft, das war eigentlich ein No-Go. Er begegnet ihm auf Augenhöhe. Und diese bedingungslose Annahme, die Zachäus da erlebt, die macht sein hartes Herz weich, die gibt ihm seine Würde zurück. Und Zachäus fängt mit Jesus ein neues Leben an. Johannes 21, Petrus ist tief verzweifelt, nachdem er Jesus verraten hatte und das gleich dreimal hintereinander. Als Jesus ihm nach seiner Auferstehung begegnet, da hält er erstmal ein Frühstück parat, finde ich auch schon mal super. Im Zweifelsfall erstmal was essen. Ja, und dann nimmt er Petrus zur Seite und dann fragt er ihn dreimal, hast du mich lieb? Dreimal hatte Petrus Jesus verleugnet und dreimal spricht Jesus Petrus sein Vertrauen aus. Und er beauftragt ihn wieder neu, bestätigt seine Berufung. Arbeitet Gott mit Beschämung, um seine Kinder in der Spur zu behalten? Ganz sicher nicht. Wenn wir beschämt werden, dann brauchen wir Trost. Und diesen Trost will uns unser himmlischer Vater schenken. Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. 2. Korinther 3, Vers 1. In Jesaja 61, 1-2 erfahren wir, dass Jesus gesandt ist, den Armen gute Nachricht zu bringen, zerbrochene Herzen aufzurichten, Gefangene freizusetzen, die Freiheit zu verkünden und ein Ja auszurufen, in dem Gott seine Gnade in besonderer Weise zeigt. Jesus beschämt nicht. Er befreit und richtet auf und er hat einen hohen Preis dafür bezahlt, damit wir in aller Freiheit mit ihm leben können und uns eben nicht schämen müssen. Wir hören viel davon, dass Jesus am Kreuz unsere Schuld getragen hat und das ist großartig und das können wir gar nicht oft genug hören und das haben wir hoffentlich ganz tief verinnerlicht und lassen uns immer wieder zusprechen und tragen diese Botschaft auch voller Freude weiter. Was uns vielleicht manchmal nicht so klar ist, Jesus trug auch unsere Scham. Das Kreuz war die grausamste römische Todesstrafe. Wer dort hing am Kreuz, der galt als verflucht. Und jetzt stellt euch das mal vor, der Gottessohn stirbt am Fluchholz. Geht es noch beschämender? Und Jesus wurde misshandelt, er wurde verspottet, er wurde bespuckt, er wurde entwürdigt, geschlagen, er hat unsägliche Schmerzen erlitten, er ist qualvoll erstickt, er war bis zur Unkenntlichkeit entstellt, er hatte wirklich kaum noch Ähnlichkeit mit einem Menschen, jemand, von dem man sich entsetzt abwendet, wo man sagt, wow, ich kann da gar nicht hingucken. Können wir erahnen, wie tief Jesus am Kreuz beschämt wurde? Er hat es ertragen. Für uns. Er trug unsere Krankheit und nahm auf sich unsere Schmerzen. Wegen unserer Verfehlung wurde er durchbohrt, heißt es in Jesaja 53. Am Kreuz hat Jesus unsere Schuld und unsere Scham getragen, aus Liebe. Jesus ist auferstanden und er lebt und wir dürfen mit ihm leben in einer Beziehung, die von Liebe und Vertrauen geprägt ist, wo wir uns zeigen dürfen, wie wir sind, weil er sieht uns mit den Augen der Liebe an. Immer. Und vielleicht bist du von Menschen tief beschämt worden und du hast dir diese Lügen angenommen, dass du wertlos bist oder dass du dich selbst irgendwie schützen musst. Aber das ist nicht die Wahrheit über dein Leben. Jesus ist die Wahrheit. Komm zu ihm mit deiner Scham. Überlass ihm deinen Schutz. Und vielleicht fragst du Jesus einfach mal: Jesus, wie siehst du mich? Und dann wart mal ab und hör darauf, was er dir sagt, was er dir zeigt. Notier es dir vielleicht mal. Lass es auf jeden Fall tief in dein Herz sinken. Du darfst Jesus fragen, weil er lügt dich nicht an und er beschämt dich nicht. Er hat Freiheit für dich, Frieden, Freude, Trost, Würde, Hoffnung, Heilung, Leben in Fülle. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, danke, dass du voller Liebe für uns bist. Danke, dass du uns mit den Augen der Liebe ansiehst. Und wir können das oft nicht verstehen, weil manchmal sehen wir uns selbst ganz anders. Manchmal wird uns auch eine ganz andere Botschaft vermittelt in dieser Welt. Aber du sprichst uns zu, dass du uns mit dir selbst Leben in Fülle schenkst und du gibst uns Würde, du entfaltest deine Schönheit in uns. Und wir bitten dich, dass du das ganz tief in unser Herz sinken lässt, wer wir vor dir sind, dass du unsere Identität, die wir in dir haben, stärkst und das uns zeigst und dass wir das ganz tief in unseren Herzen aufnehmen. Wir können deine Liebe mit dem Verstand nicht erfassen. Das ist viel zu groß. Das ist nichts, was wir so kennen, was wir uns irgendwie so vorstellen können, wirklich diese umfassende, bedingungslose Liebe. Aber wir dürfen sie im Glauben annehmen. Und das wollen wir gerne tun. Und ich bitte dich für jeden hier, der jetzt hier sitzt und traurig ist und Zweifel hat und sich schämt, voller Scham ist, komm du da hinein mit dem Licht deiner Liebe, leuchte das alles aus und schenke du Heilung, weil du, Jesus, bist der Heiland, der uns heil, ganz macht und der uns erhebt. Danke, dass wir uns dir ganz anvertrauen dürfen. Lass das Licht deiner Liebe in uns wirken und lass deine Liebe durch uns hindurchstrahlen und überströmen auf die Menschen um uns her. Danke, dass du ein Gott des Lebens bist und danke, dass wir mit allem zu dir kommen dürfen, mit unserer Schuld, mit unserer Scham. Und du sagst, wenn wir unsere Sünden bekennen, du bist treu und gerecht, dass du uns die Sünden vergibst und uns von aller Ungerechtigkeit reinigst. Danke dafür. Das glauben wir. Wir vertrauen dir. Amen.